Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres MVA-Kurses über interaktive Datenanalysen mit Apache Spark auf Microsoft Azure. Im ersten Teil haben Olivia und ich bereits gezeigt, was Spark ist, beziehungsweise wie man es einmal lokal oder unter Microsoft Azure installieren kann. In diesem Teil möchte ich auf Spark Core eingehen, also die Grundfunktionalitäten, die alle Module in Spark sich letztendlich teilen. Dazu werde ich Demos mit der lokalen Python Interactive Shell machen. Dennoch lassen sich die gleichen Demos auch in der Cloud unter Microsoft Azure zum Beispiel in einem Zeppelin Notebook ausführen. Ein wichtiges Paradigma oder ein wichtiges Konstrukt, was man unter Apache Spark kennen sollte, sind sogenannte RDDs, Resilient Distributed Datasets. Die gibt es derzeit in drei verschiedenen Ausprägungen. Auf eines dieser Ausprägungen wird Olivia im nächsten Modul näher eingehen, die sogenannten Data Frames. In meinem Modul werde ich auf die Standard-RDDs eingehen, sowie auf die Paired-RDDs. Einen wichtigen Grundsatz, den man bei RDDs kennen muss, ist, ähnlich wie man es unter der Link, also LINQ-Sprache herkennt, habe ich hier Transformationen, die mir die Daten letztendlich verändern und Aktionen, die wirklich die Daten ausführen. Genauso wie man es unter Link kennt, ist es auch ein Lazy Evaluation und ein Lazy Execution. Das heißt, es wird erst das komplette Konstrukt, was ich mir hier zusammenbaue, ausgeführt, in dem Moment, wo eine sogenannte Action ausgeführt wird. Das heißt, ich kann Transformationen zum Beispiel Daten einlesen und sage, lies mir Textdateien aus einem Blob Storage ein oder lies ihn mir aus einem HDFS-Verzeichnis ein. Das erzeugt mir ein RDD. Passieren in dem Moment wird gar nichts, sondern es wird einfach nur mal gespeichert. In eine Variable zum Beispiel, dass ich das gemacht habe. Im zweiten Schritt kann ich dann hingehen und einen Mapper drauf ausführen oder einen Reducer-Funktion drauf ausführen, um dann verschiedene Dinge zu verändern. Oder ein Filter zum Beispiel. Jede dieser Veränderungen erzeugt mir wieder ein RDD. Das heißt, ich baue mir letztendlich einen sogenannten Execution Tree auf. Last but not least, im Moment, wo ich wie gesagt eine Action ausführe, zum Beispiel ein Count, ein First oder was ähnliches, wird in dem Moment der komplette Baum, den ich mir aufgebaut habe, evaluiert und ausgeführt. Das heißt, in dem Moment wird man auch erst wirklich auf inhaltliche Fehler stoßen, wie ich habe ein Verzeichnis angegeben, was es gar nicht gibt, oder die Funktion führt zu einem Fehler, wenn sie auf Daten ausgeführt wird oder ähnliches. Und das Ganze möchte ich jetzt mal mit der Python Interactive Shell mit lokalen Daten zeigen. Wie ich bereits in Modul 1 gezeigt habe, habe ich Spark hier lokal installiert, beziehungsweise einfach nur entpackt und im Bin-Verzeichnis die PySpark, also sprich die Python Interactive Shell, gestartet. Das heißt, ich habe jetzt ein lokales OneNote-Cluster am Laufen, plus ich habe eine Python-REPL-Shell, mit der ich letztendlich interagieren kann. Zwei Sachen liefert mir diese Interactive Shell bereits. Das ist zum einen der Spark-Kontext, den ich in normalen Skripten, also wenn ich sie zum Server submitted, selber erzeugen muss. Der ist hier schon drin, unter der Variable sc. Und ich habe einen Hive- bzw. Spark-SQL-Kontext, in dem ich einfach auf SQL kleingeschrieben und dann großes C-Kontext zugreifen kann. Ich möchte mal einfach jetzt die README-Datei, die sich im normalen Spark-Verzeichnis befindet, dazu verwenden, um mal zu zeigen, wie ich damit arbeite. Das heißt, ich erzeuge mir eine neue Variable mit dem Namen Lines, greife auf den Spark-Kontext zu und sage, lies mir mal ein Textfile ein. Und gebe in meinem Pfad, wo die Textdatei liegt, einfach lokal die readme.md ein. Das heißt, ich lese mir die readme-Datei aus meinem aktuellen Arbeitsverzeichnis ein. Wie schon erwähnt, haben hier Lazy Execution. Das heißt, der hat jetzt einfach nur mal gespeichert, dass ich in der Variable Lines mit dem Spark-Kontext interagiert habe und eine Textdatei auslesen möchte. Das nächste, was ich machen kann, ist dann zum Beispiel zu sagen Lines Count, das wäre also eine Action. So, jetzt ist es auch richtig geschrieben. Also lines.count. In dem Moment wird jetzt wirklich der komplette Pfad ausgeführt. Es wird ein Spark-Job ausgeführt und der sagt mir, das Ganze hat 98 Zeilen. Was ich auch machen kann, eine weitere Action, wäre spark.first, lines.first, also in dem Moment liest, gibt er mir die allererste Zeile dieser, dieser Daten zurück. Im nächsten Schritt kann ich hingehen und zum Beispiel sagen, ich erzeuge mir eine weitere Variable, eine weitere Hilfsvariable, in dem Moment filtert und sage lines.filter und kann jetzt hier auf die Zeilen, die zurückkommen, einen weiteren Filter anwenden. Dazu mache ich einfach eine Lambda-Expression, um mir die Arbeit möglichst kurz zu machen, mit dem Hilfsvariable line und sage, solange sich das Wort Python innerhalb, also irgendwo in dieser Textzeile befindet, dann ist der Rückgabewert wahr und in dem Moment kommt das in die, in diesen Pool an Lines zurück. Auch hier wird das logischerweise nicht sofort ausgeführt. Erst wenn ich sage filtert.count, wird wieder ein Spark-Job gestartet und er sagt mir, das Ganze hat drei Zeilen von diesen 98, in denen das Wort Python vorkommt. Das gleiche führe ich gerade mal wieder mit First aus. Dann wird das Ganze wieder ausgeführt und gesagt, okay, das ist die erste Zeile, in der ich das Wort Python gefunden habe. Ein weiteres wichtiges Konstrukt, was ich an der Stelle zeigen möchte, ist, jedes Mal, wenn ich das jetzt ausgeführt habe, das heißt filtert.count oder filtert.first, wird der komplette Datenpool, also die komplette, das, der komplette Execution Tree, den ich gebaut habe, wieder evaluiert, wieder gegen den Datenpool ausgeführt. Da ich in meinem Fall jetzt hier nur eine Datei mit 98 Zeilen habe, ist das natürlich nicht viel und es geht immer noch ratzfatz. Wenn ich natürlich große Datenmengen habe, würde das dementsprechend lange dauern. Und aus diesem Grund sagt man dann normalerweise filtert auf die Variable und rufe die Funktion persist auf. Und diese sagt einfach nur, dass ich diesen Execution Tree bis zu dem Punkt, wo ich persist aufrufe, in Memory, beziehungsweise wenn der Speicher nicht mehr ausreicht, dann auf die Platte cachen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt filtert .count das erste Mal aufrufe, wird noch ein Spark-Job gestartet. Das Ergebnis dieses Spark-Jobs wird jetzt komplett in Memory gecached. Das heißt, wenn ich first aufführe, holt er mir die Daten direkt aus dem Cache und gibt sie mir zurück. Wie gesagt, bei diesen kleinen Datenmengen macht das keinen großen Unterschied. Es macht aber definitiv einen Unterschied, wenn ich mit größeren Datenmengen arbeite. Das, was ich gerade eben in der Interactive Shell gemacht habe, möchte ich jetzt mal zeigen, wie man das als Skript macht. Dazu habe ich ein Python-Skript erstellt. Der wichtige Teil davon ist, dass, oder das, was zusätzlich dazu kam, ist, dass ich zum einen die beiden Klassen hier oben, also Spark-Conf und Spark-Context, importiere und mir anschließend beide instanziere. Das heißt, ich habe mir ein Spark-Conf-Objekt erzeugt. Da kann ich zum Beispiel zusätzlich angeben, wie heißt, damit ich es auch später im Cluster wiederfinden kann, wie heißt mein Applikationsname, also der Name des Drivers, den ich im Endeffekt hier verwenden möchte, oder des Skriptes, wenn man das so bezeichnen möchte. Des Weiteren könnte ich zum Beispiel maximaler, paralleler Tasks und so weiter hier konfigurieren und ähnliches. Anschließend kann ich hingehen und erzeuge mir dieses SC-Objekt, was ich in der Interactive Shell schon vorgegeben habe, mit dieser entsprechenden Konfiguration. Und der Rest des Skriptes ist ähnlich wie das, was ich eben schon in der Interactive Shell gemacht habe. Ich sage hier die Lines, der soll die README-Datei nehmen. Ich hätte das Ganze gerne gefiltert, nur nach Python-Informationen. Schieb mir das Ganze bitte in den Cache, das Ergebnis, wenn du es das erste Mal ausgeführt hast. Und liefere mir das dann dementsprechend hier mit zwei Print-Befehlen die Ergebnisse zurück. Also einmal die Anzahl und die erste Zeile. Wichtig hierbei ist unter anderem auch, ich muss mit Print-Befehlen arbeiten. Das heißt, wenn ich einfach nur die Rückgabewerte liefern würde, würde das Ganze im Nirvana landen. Das Skript habe ich mir in das Spark-Verzeichnis gepackt und kann jetzt entsprechend, sieht man hier, das ist in dem dementsprechenden Verzeichnis, und das kann ich mir jetzt mit dem Befehl bin spark-submit ausführen und gebe dann entsprechend das Skript mit, also mein Driver-Skript. Hier kann ich unter anderem auch mit den Parametern angeben, auf was für einem Cluster-Typ soll es laufen. Das heißt, wenn ich nichts angebe, wird er es mit dem lokalen Standalone-Cluster laufen lassen. Ansonsten kann ich hier zum Beispiel auch Yarn oder Mesos angeben, dass es in dem entsprechenden Cluster-Manager oder Resource-Manager laufen gelassen wird. Das heißt, ich führe das Ganze mal aus. Das heißt, das Skript wird geladen, der Kontext wird initialisiert. Man sieht hier auch, hier muss erstmal das Cluster hochfahren. Jetzt läuft der dementsprechende Job. Und ich sehe, das Ganze hat 3 Zeilen. Also die Datei liefert 3 Zeilen mit dem dementsprechenden Filter. Und die erste Zeile, die er entdeckt, gibt er dann auch entsprechend zurück. Als nächstes möchte ich den Map-Befehl zeigen. Dazu erzeuge ich mir wieder ein paar Zeilen Text im Endeffekt. Erzeuge mir eine Variable 1, greife wieder auf den Spark-Kontext zu, möchte diesmal aber eine neue Methode zeigen, und zwar, in der ich ein Array in ein RDD umwandeln kann. Dazu verwende ich die Methode Parallelize. Dieser kann ich, wie gesagt, ein Array mitgeben und in dem Fall jetzt ein Array aus dem Typ String. Das heißt, in meinem Fall habe ich ein RDD of Type String. Das Ganze könnten rein theoretisch auch Integer-Werte oder ähnliches sein und ich hätte dann ein dementsprechenden typsicheres RDD. Das heißt, String Nummer 1, Hi to the World, String Nummer 2. Und habe das jetzt im Endeffekt, also ein RDD mit 2 Werten, einmal Hello World und einmal Ho to the World, in meiner Lines-Variable festgesetzt. Wenn ich das jetzt splitten möchte, sage ich lines.map und kann jetzt hier wieder eine Lambda-Expression zum Beispiel angeben. Wieder mit der Hilfsvariable line. Und sage jetzt hier line.split und splitte mir die Texte, die ich hier zurückbekomme, mit dem Leerzeichen. Und mit der Aktion collect führe ich das letztendlich aus und liefere mir das komplette Ergebnis, das heißt die Ergebnismenge des RDDs, zurück und speichere diese in der Variable words derzeit ab. Das heißt, hier wird wieder... Da muss ich irgendwo einen Tippfehler drin haben. Ja, das Ganze heißt Lambda. So, jetzt wird das Ganze ausgeführt und ich habe das in Words gespeichert. Wenn ich jetzt aber sage, wie viele Elemente sind denn in Words drin, würde man ja normalerweise erwarten, ja, ich habe jetzt Hello World und Ho to the World, das heißt, das sind 2 plus 4, das heißt 6 Werte. Er liefert mir hier aber auch nur eine 2 zurück. Warum? Das, was mir letztendlich diese ganze Funktion ausgeführt hat, ist, dass ich 2 Arrays oder 2 geschachtelte Arrays zurückbekomme. Das heißt, im ersten bekomme ich für jeden Eintrag meines Datasets, in dem Fall einmal Hello World und einmal Ho to the World, 2 Arrays zurück mit jeweils der gesplitteten Funktion. Das heißt, die Map-Funktion liefert mir das entsprechend zurück. Das kann ich jetzt auch nochmal beweisen, indem ich sage... Machen wir mal eine Schleife über die Words und gib mir mal zurück die Anzahl der Elemente, der einzelnen Elemente, die ich da zurückkriege. Das heißt, führe ich aus. Das heißt, ich habe 2 Wertesets, einmal mit 2 Werten und einmal mit 4 Werten, die ich hier zurückbekomme. Es gibt dementsprechend auch noch eine zweite Funktion, die mir diese Schachtelung aufhebt. Und das ist die FlatMap-Methode. Das heißt, wenn ich hier wieder Words ausführe oder Words deklariere und in meinem Fall jetzt sage aber lines.flatMap und packe dann hier wieder die gleiche Funktion ein, also Lambda, line.split mit dem entsprechenden Leerzeichen, dann wird mir das dementsprechend ausgeführt. Und wenn ich jetzt aber sage words.count, sehe ich, dass ich hier insgesamt 6 Werte zurückbekomme. Als drittes möchte ich die Reduce-Methode zeigen. Diesmal erzeuge ich mir eine Variable nums und wandle wieder ein Array in ein RDD um. Aber diesmal mit einem Array mit lauter Numbers drin. Parallelize. So, wenn ich es richtig geschrieben hätte, hätte es auch funktioniert. Gut, das heißt, ich habe jetzt ein RDD mit den entsprechenden vier Werten und kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ich erzeuge mir hier Quadratsummen. Das heißt, squared nums.map, wieder eine entsprechende Lambda-Funktion mit der Hilfsvariante x und sage x mal x und möchte das Ergebnis gleich in der Squared-Variable speichern. Das heißt, der Sparkjob läuft wieder, es wird entsprechend ausgeführt und ich habe dementsprechend jetzt meine Werte in Squared. Wenn ich mir das Ganze jetzt mit einer kleinen For-Each-Schleife anschaue, for num in squared, so, das sollte stimmen, und sage hier einfach nur print num, bekomme ich meine Werte 1, 4, 9 und 16, so wie erwartet. Als nächstes möchte ich eine Funktion definieren mit dem Namen summieren. Die bekommt zwei Werte. Also ich möchte auch mal zeigen, dass es nicht nur mit Lambda-Expressions geht. Und in dieser Funktion sage ich, soll y plus y errechnet werden und es dementsprechend zurückgegeben werden. Das heißt, ich habe hier jetzt meine Funktion definiert mit dem Namen summieren und den Parametern x und y. Was ich als nächstes machen möchte, ist, dass ich sage zum Beispiel num.reduce und verwende dementsprechend die gerade deklarierte Funktion. Wo ist mein Fehler? Nums mit s. So, jetzt sollte es stimmen. Dann läuft der dementsprechende Sparkjob durch und sagt mir, okay, wenn ich jetzt jeden Wert aufsummiere mit der Hilfe der Funktion in diesem Fall, ergibt das den Wert 10. An einem weiteren Beispiel möchte ich zeigen, wie man RDDs miteinander verbinden kann. Dazu lese ich ein neues RDD ein oder erzeuge ein neues, und zwar aus einer kleinen Log-Datei. Ähnlich wie man diese Logs von etlichen Servern, zum Beispiel im IIS, kennt. Telemetry.logsu. Diese Logdatei splitte ich mir jetzt erstmal in verschiedene Aspekte auf. Und zwar möchte ich ein RDD haben, was mir nur die Fehlermeldungen dementsprechend anzeigt. Das heißt, ich gehe in mein Input-RDD, setze darauf einen Filter. Lambda. Und zwar nur die, die dementsprechend einen Error enthalten. Und das gleiche Spiel mache ich mit den Warnings. Also Warnings, RDD, Input, RDD. Und da hätte ich gern wieder einen Filter drauf gesetzt. Nur diesmal, wo Warn im Text drin steht. Das heißt, ich habe ein RDD mit den Input-Daten und zwei mit den dementsprechenden gefilterten Daten. Was ich jetzt als nächstes mache, ich erzeuge mir ein viertes RDD, was letztendlich die fehlerhaften oder kritischen Werte enthält. Dazu nehme ich das erzeugte Errors RDD. Und sage, mach mir ein Union mit den Warnings-Werten. Das Ganze gibt es, also ähnliche Funktionen gibt es, zum Beispiel Distinct, Intersect und ähnliches, um verschiedene Aspekte oder verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man verschiedene RDDs miteinander kombiniert, beziehungsweise, ja, im Endeffekt kombiniert. So, Bandlines und RDD. Das sieht erstmal soweit gut aus. Und diese Badlines ziehe ich mir für meine kommenden Abfragen wieder in den Cache. Persist. Eine weitere Möglichkeit ist übrigens Cache. Der Unterschied ist einfach nur die Parameter und was genau als Standardwerte gesetzt ist. Und im nächsten Schritt kann ich dann hingehen und sagen, Badlines zum Beispiel, zeig mir mal die Menge an. Das heißt, er geht jetzt durch das dementsprechende Dokument durch, analysiert es und sagt mir, 18 davon sind Errors bzw. Warnings. Wenn mich die Details interessieren würden, kann ich auch nochmal sagen, Errors.count und sehe, dass sich das zusammensetzt aus 8. Das musste er natürlich jetzt komplett neu ausführen, weil ich diesen Cache nur auf Badlines gesetzt habe. Das Ganze mache ich auch nochmal mit den Warnings. Das müssten dann dementsprechend 10 sein. Gut, soweit zu den Werten. Und wenn ich die mal näher sehen möchte, kann ich zum Beispiel ein for each machen auf mit line über die badlines.rdd und sage, ich hätte gerne die ersten 10 Werte, die du hier zurückbekommst. Also mache ein take 10 und sage einfach nur print line, dass ich die ausgegeben haben möchte. Und dann sehe ich dann dementsprechend, das setzt sich zusammen aus 8 Errors und 2 Warnings. Der Rest ist dann dementsprechend durch das Take 10 abgeschnitten. Damit wären wir auch am Ende dieses Moduls angekommen. Wir haben gesehen, wie man mit der Python Interactive Shell einfache Spark-Skripte schreiben kann, diese Skripte auch als Datei abspeichern kann und mit Spark Submit ausführen lassen kann. Im nächsten Modul zeigt Olivia, wie man mit Spark SQL auch Daten abfragen bzw. verarbeiten kann und diese dann unter anderem auch visualisieren kann. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.